Auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen an diesem Morgen im Gottesdienst. Herr Kraske hat gesagt, ich bringe schlechte Nachricht mit. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich keine schlechte Nachricht habe, sondern gute Nachricht, Evangelium, Euangelion. Das ist immer gute Nachricht. Was er vielleicht damit gemeint hat, dass ich schlechte Nachrichten mitbringe, das hängt mit dem zusammen, dass ich heute das letzte Mal hier bin zum Predigen in der Gemeinde. Hängt damit zusammen, dass ich ab dem 1. August nochmal in den Pastorendienst gehe. Ich habe nochmal eine Berufung angenommen, war so nicht geplant, aber Gottes Wege sind manchmal anders, wie man das so denkt. Wie ich auch gedacht habe, unsere Heimatgemeinde in Bötzingen am Kaiserstuhl hat vor 2 Jahren schon mal angefragt, ob wir uns nicht vorstellen könnten, nochmal in den Gemeindedienst zu gehen. Damals habe ich abgelehnt. Ich musste mich aber mit dieser Frage dann auseinandersetzen, ob es doch sein kann, dass es nochmal in diese Aufgabe geht. Und habe dann mit Gott ausgemacht, okay, wenn du den Eindruck hast, es soll nochmal in diese Richtung gehen, ich möchte mich nicht sperren. Es ist ja immer schlecht zu predigen, immer Gott zur Verfügung zu stehen, dass Gott das Sagen hat, Gott keine Grenzen setzen, aber selbst dann nicht danach leben, das passt nicht. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin bereit, wenn es eine Anfrage kommt oder wie auch immer. Ja, und dann kurz danach kam die Anfrage. Und nach einigem Hin und Her, weil ich wollte es einfach nicht wahrhaben, zurück in unsere Heimat. Die ganze Verwandtschaft meiner Frau sitzt in der Gemeinde. Okay, ich habe verstanden. Jetzt können wir zum Kuchen übergehen. Das ist eine super Idee übrigens mit dem Kuchen. Also ich könnte jetzt schon ein Stück essen, wir wären schon danach. Ja, Spaß beiseite. Also deswegen bin ich heute das letzte Mal da. Wir sind gespannt, wie das wird. Wir werden Ende Juni umziehen. Meine Frau wird weiter auf Krishona arbeiten, die Renate. Wir werden ein neues Experiment machen, Wochenendehe. Sie wird ein Zimmer auf Krishona haben und kommt dann am Wochenende. Und ich wohne in Bötzingen, genau. Aber vielleicht sehen wir uns mal zwischendurch, wie auch immer. Manchmal sind ja die Wege so. Und ich werde auch in Bötzingen, ich habe gesagt, ich komme übergangsweise. Das ist einfach eine Notsituation in der Gemeinde über eine längere Zeit schon. Und sie haben gebeten, ob ich da helfen könnte. Ja, und als Übergang sozusagen. Aber manchmal ist ja ein Übergang auch etwas länger. Wir werden sehen. Ja, ihr Lieben, heute Morgen möchten wir wieder mal ins Alte Testament schauen, genauer gesagt in 1. Samuel 1. Dieses Kapitel handelt von Elkana, von der Hanna und von der Penina und Eli, dem Priester. Und ich möchte dazu einige Beobachtungen weitergeben und ein paar Linien so in unser Leben, in unseren Alltag ziehen. Ich möchte aber den Scheinwerfer nicht auf die Hanna richten, sondern auf die Personen, die drumherum in dieser Geschichte auch dabei sind. Bevor wir zum eigentlichen Text kommen, so eine kurze Hinführung mal in diesen Text hinein. Die meisten kennen von uns ja diesen Bericht, der uns diese harte Familienauseinandersetzung und den damit verbundenen tiefen Schmerz der kinderlosen Hanna berichtet. Dieser Text ist ein richtiges Drama, was da abgeht. Elkana, der hat 2 Frauen. Und die eine Frau, die Hanna, liebt er mehr als die andere, als die Penina. Eventuell war die Kinderlosigkeit von Hanna der Grund, warum Elkana 2 Frauen hatte. Denn er kommt ja aus dem Levitengeschlecht und dieses Geschlecht sollte nicht aussterben. Das könnte ein Grund sein, warum er 2 Frauen hatte. Auf jeden Fall liebt er die Hanna mehr. Hanna bekommt ja keine Kinder und das nützt die andere Frau, die Penina, die Kinder bekommt, gnadenlos aus und stachelt die Hanna immer wieder an. In Vers 6, da lesen wir, und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre. Wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie. Dann weinte Hanna und aß nichts. wie es wohl Elkanah in der Situation zumute war? Frage an die Männer, die ihr mal an einem Männerabend vielleicht mal euch unterhalten könnt. Wie geht's euch, wenn eure Liebste da sitzt, weint, nichts mehr isst? Und das wiederholt sich immer wieder. Das ist ja zum Davonlaufen, oder? Wie geht's euch, Männer? Was macht ihr denn? Oder kennt ihr das nicht, dass eure Frauen auch mal weinen? Bescheuerte Situation für uns Männer. Die Frauen hören jetzt mal weg. Ist nicht angenehm. Und da muss man aufpassen, was man sagt. Wenn du dann noch das falsche Wort ergreifst oder sagst, dann wäre die Situation noch schlimmer. Ich habe mich echt gefragt, wie es Elkanah da gegangen ist, wie ihm zumute war. Ich kann mir vorstellen, dass es ihm nicht wohl war in seiner Haut. Zwei Frauen an der Seite, die sich nicht vertragen, das ist Stress pur. Was soll er machen? Er sitzt ja mehr oder weniger zwischen den Stühlen. Diese täglichen Verletzungen, diese Sticheleien. Aber was mir auffällt, Elkanah lässt es sich in dieser schwierigen Situation nicht nehmen, obwohl er genau weiß, was sich jetzt jedes Jahr ja wiederholt. Er lässt es sich nicht nehmen, trotz diesen stetigen Familienstreitigkeiten nach Jerusalem zu gehen, um dort anzubeten und zu opfern. Elkanah läuft vor dieser Situation, wo er genau weiß, dass das ihn wieder einholen wird, er läuft nicht davon. Denn davonlaufen ist keine Lösung des Problems. Und das finde ich schon beachtlich von Elkanah. Und das möchte ich uns Männern einfach mal sagen heute Morgen, dass er dennoch geht, obwohl er genau weiß, was da familiär auf ihn zukommt. Er nimmt seine damalige geistliche Verantwortung wahr und drückt sich nicht trotz massiver Streitigkeiten davor. Wie schnell machen wir uns Männer aus dem Weg, wenn es anfängt zu stinken? Wenn es schwierig wird, lassen wir unsere geistliche Verantwortung liegen. Wie schnell kneifen wir heute, nehmen die geistliche Verantwortung nicht mehr wahr? Es gab Streit mit der Frau, mit den Kindern, mit wem auch immer. Und dann soll man an den Tisch sitzen und miteinander beten, Tischgebet, wenn es überhaupt noch gepflegt wird. Das Segnen der Kinder, wenn sie aus dem Haus gehen, oder in die Schule oder abends, wenn wir es ins Bett bringen. Wie schnell lassen wir dann den Gottesdienst sausen? Die Kleingruppe, heute Abend kann ich nicht gehen, ich habe schlechte Laune. Was es auch immer ist. Das Hobby pflegen wir meistens noch, da gehen wir eher noch hin. Das setzen wir noch um mit der Begründung, ich muss mal raus, mal durchatmen. Kann man ja machen. Aber ich frage mich einfach, ob wir auch manns genug sind und unsere geistliche Verantwortung auch dann wahrnehmen, wenn es schwierig ist. Jetzt ziehen wir wieder die Frauen mit ein. Bist du ein Mann oder eine Frau, die geistliche Verantwortung in der Familie wahrnimmt? Kann deine Frau... Können deine Kinder an dir, ich sag mal, hochschauen? Wie erleben sie dich als Eltern, als Mutter oder Vater, wenn es schwierig wird? Sind wir ihnen darin Vorbild, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen? Ihr Lieben, was mir wichtig ist, wir müssen nicht perfekt sein, um ein geistliches Vorbild zu sein. Darum geht es gar nicht. Elkanah war auch nicht perfekt. Doch an diesem Punkt, da ist er für mich ein Vorbild, weil er seine Verantwortung wahrgenommen hat, die ihm zugestanden ist. Also Elkanah, er reist trotz allem, obwohl er weiß, dass es wieder schwierig wird, reist er mit seiner Familie nach Jerusalem. Er geht, ich sage es jetzt mal so, er geht in den Gottesdienst, obwohl es Knatsch gibt. Er reist nach Jerusalem, um Gott anzubeten Und dann passiert Folgendes. Ich habe diese Verse überschrieben mit von Beobachtungen, Interpretationen und ihre Auswirkungen. Sie können jetzt mitlesen mit dem Text oder Sie setzen sich einfach gedanklich, bildlich an den Rand und schauen so innerlich mit dem inneren Auge, was da passiert. Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Und gelobte ein Gelübde und sprach, Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang und es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Denn Hanna redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken und sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Hanna aber antwortete und sprach, nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wollest deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und Herzeleid so lange geredet. Eli antwortete und sprach, geh hin mit Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du angerichtet hast. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Happy End. Hollywood-Film. Happy End. Nein, kein Hollywood-Film, eine Sache, die sich zugetragen hat. Soweit der Text. Beginnen wir mal mit den Beobachtungen bei Vers 9 und 12. Eli ist sozusagen an seinem Arbeitsplatz, da wo er immer ist, da wo er hingehört. Er sieht die Leute aus dem Tempel ein- und rausgehen und so weiter. Doch an diesem Tag beobachtet er jedoch noch etwas anderes, etwas Außergewöhnliches. Was sieht er da? Vers 10 und 12, er sieht eine Frau, die sehr betrübt ist, die lange weint und betet. Auffallend ist, diese Frau betet anders. Anders, als man es zu der damaligen Zeit scheinbar gewohnt war. Sie bewegt zwar die Lippen, aber Eli hört keine Worte. War er schwerhörig? Glaube ich nicht. Was er da beobachtet, das war für ihn fremd, das kannte er scheinbar nicht. Und das, was Eli da sieht, was er wahrnimmt mit seinen Augen, das macht etwas mit ihm. In seinem Herzen beginnt es zu denken. In seinem Herzen beginnt es zu denken, was schließt Eli aus seinen Beobachtungen, was denkt er? Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Hoppla. Eli interpretiert das, was er sieht. Er schubladisiert sozusagen. Er macht Hanna eine schön saubere, feine Unterstellung. Er liest etwas in eine Situation hinein, was gar nicht da ist. Er meinte. Und das, was er ihr unterstellt, das ist ja jetzt nicht gerade angenehm oder aufbauend, wie aus den Versen 14 und 16 zu schließen ist. Ich komme nachher noch darauf. Eli meinte. So schnell geht's. Man sieht etwas und denkt sich seine Sache. Aber ob das stimmt, was ich denke, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Gestern Abend war ich irgendwo zu Besuch bei einem Architekten, das ist in der Gemeinde, und dieser Architekt hat für ein junges Paar das Haus geplant, hat einen Kostenvoranschlag gemacht, das junge Paar baut, ist auch in dieser Gemeinde. Und jetzt hat sich herausgestellt, nachdem der Bau schon kräftig gewachsen ist, dass die Berechnung, die Kostenberechnung um 120.000 Euro nicht hinhaut. Letzten Sonntag waren beide im Gottesdienst, das junge Paar und der Architekt. Da gab es natürlich jetzt mal ein Gespräch. Und gestern war ich beim Architekten und dann hat er mir erzählt, dass die junge Frau letzten Sonntag im Gottesdienst direkt nach dem Amen im Gottesdienst, nach dem Segen, aufgestanden ist und sofort rausging. Was glaubt ihr, was dieser Architekt gedacht hat? Der Architekt hat gedacht, diese Frau möchte mir nicht mehr begegnen, die geht gleich nach Hause. Und das hat ihn diese Woche so verfolgt, dass er überlegt hat, ob sein Platz noch in dieser Gemeinde sein kann. Das hat ein Gedanke zum anderen gegeben, als negativ. Nach dem Gespräch mit dem Architekten bin ich zu dieser Frau. Habe sie gefragt, wie war das letzten Sonntag? Ich habe gehört, du bist gleich nach dem Segen aufgestanden, rausgegangen. Ja, meine Blase war randvoll, ich musste dringend aufs Klo. Ich habe sie dann gefragt oder ihr gesagt, was der Architekt gesagt hat. Dann hat sie gesagt, nie und nimmer. Ich möchte mit diesem Mann weiter im Gottesdienst sitzen, gemeinsam Gott loben. Eli interpretiert das, was er gesehen hat. Und geht es uns nicht auch so manchmal wie dem Eli? Wir meinen doch auch. Wir sehen oder hören was, was vielleicht nicht alltäglich ist, und dann fangen wir an zu interpretieren. Da meinte ich. Wir stecken die Person in eine Schublade, unterstellen ihr Dinge und so weiter. Und das Komische daran ist, das wirklich Komische ist, dass wir in der Regel etwas Negatives dieser Person unterstellen. Und ist es nicht so, wenn wir was Ungewöhnliches sehen oder hören, dann lässt uns das ja auch nicht kalt, sondern es beginnt auch in uns zu denken. Und unser Denken beeinflusst dann auch unser Verhalten. Wir machen einen Bogen vielleicht um diese Person. Wie oft halten wir Menschen gedanklich gefangen, weil wir Dinge interpretieren, ihnen etwas in die Schuhe schieben, was gar nicht da ist? Wie viele belastete, angespannte Beziehungen gibt es aufgrund von falschen Interpretationen? Sollten wir nicht eher beten, Vater, vergib uns, dass wir so denken, handeln, solches tun? Nun, wie reagiert Eli auf das, was er sieht, was er da meint? Er geht auf Hannah zu und spricht sie an. Das finde ich von Eli beachtlich. Das finde ich wirklich gut. An der Stelle handelt er für uns, meine ich, vorbildlich. Er geht auf sie zu und fragt nach. Der Architekt, in dem Beispiel, der ist nicht auf diese Frau zugegangen, hat nachgefragt. Eli geht auf die Hannah zu und fragt nach. Er hätte auch seine Söhne holen können und die Hannah aus dem Tempel werfen lassen können. Wäre auch möglich gewesen. Er hätte auch zu anderen gehen können und sagen, hey, guckt euch mal diese Frau an. Habt ihr schon mal sowas gesehen? Die tickt wohl nicht richtig. Er hätte zweite und dritte einweihen können. Er hätte ihn, heutzutage schaut man mal in Facebook nach, was so geschrieben wird über die anderen, macht sich ein Bild, hätte er auch machen können. Stehen wir nicht in der Gefahr, dass wir mit dem, was wir sehen und hören, statt zu der betreffenden Person zu gehen, mit Zweiten oder Dritten zu reden und vielleicht Ungutes über diese Person verbreiten? Lernen wir das heute Morgen von Elkanah. Wenn du was siehst und was hörst, was du nicht einordnen kannst, was dir einfach spanisch vorkommt, soll es ja gehen. Dann geh auf die betreffende Person zu und frage nach. Das ist ja auch die neutestamentliche Aufgabe. Petrus schreibt mal in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 1, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Das ist unsere Aufgabe. Die üble Nachrede, diese Interpretation und all die Dinge, uns davon fernzuhalten, da nicht mitzumachen. Was wir von Eli nicht lernen dürfen, ist, wie er Hannah anspricht. Katastrophe. Dass er hingegangen ist, völlig in Ordnung, aber jetzt seine Worte, vergiss es. Vers 14, wie lange willst du betrunken sein? Bumm! Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Absolutes Feingefühl, oder? Perfekt, besser geht's nicht. Taktlos, völlig von der Rolle, völlig daneben. Und das will ein Priester sein. Was ist denn das für Pastor? Eli poltert richtig los. Er beschuldigt sie hammerhart. Er richtet aufgrund, und jetzt sind wir ja wieder, er richtet aufgrund seiner Vermutung über sie, obwohl er überhaupt keine Hintergründe kennt. Eli hat keine Ahnung, keine Spur. Und doch richtet er über sie. Und er richtet hart, steinhart. Aus den Versen 15 und 16 kann man erkennen, dass er sogar demütigende und entwürdigende Worte an sie richtet. Denn Hannah muss sagen, dass sie kein Wein und starkes Getränk getrunken hat und keine zuchtlose Frau ist. Also, starkes Stück, dass man einer Frau sowas unterstellt oder ist einfach, dass man sowas macht. Lieber Eli, hier hast du voll versagt. Das ist nicht diese gewinnende Art. Aber die Frage ist ja, Eli, wie hättest du dich eigentlich richtig verhalten können? Besser wäre doch gewesen, auf sie zugehen, jawohl, und einfach mal nachzufragen, eine offene Frage zu stellen, was sie veranlasst, so zu beten, so zu weinen. Er hätte ihr die Möglichkeit geben können, sich zu erklären. Er hätte zum Beispiel fragen können, liebe Frau, ich sehe, dass Sie schon so lange weinen. Warum ist Ihr Herz so betrübt? Was ist passiert? Was beschäftigt dich? Was wollen wir davon lernen? Nicht mit Beschuldigungen lospoltern, nicht über andere richten, schon gar nicht, wenn wir nicht die Hintergründe wissen, warum eine Person so und so sich verhält. Ich habe das in den letzten 7 Jahren lernen müssen bei den Pflegekindern. Ich hatte da manchmal auch so meine Vorstellung. Aber wenn ich dann die Geschichte gehört habe, wo sie herkommen, was sie schon erlebt haben, dann war mir manches Verhalten von ihnen einfach klar. Aber ich musste mir das zunächst mal anschauen, was da eigentlich los ist. Und dann ist das ein logisches Ergebnis manchmal ihr Verhalten. Ich sage nicht, dass das Verhalten richtig ist, aber es erklärt so manches. Und deshalb, ihr Lieben, es ist viel besser, dem anderen den Raum zu geben, sich und sein Verhalten zunächst einmal zu erklären und nicht zu richten. Jesus sagt mal in Matthäus 7, das Kapitel vom Richten, wir sollen nicht richten. Paulus schreibt im Galaterbrief, Kapitel 6, wenn einer fällt, dann fällt nicht über ihn her und zerreißt ihn, sondern helft ihm auf mit einem sanftmütigen Geist. Und das heißt mal dem anderen Raum geben. Ein nächstes, was mir in diesem Text auffällt, ist die Reaktion von Hannah. Wie reagiert Hannah auf diese harten Anschuldigungen? Wie würdest du reagieren? Christa, wenn man dich als, ich nehme dich jetzt einfach mal, weil ich deinen Namen weiß. Es kommt jemand auf dich zu und sagt, du bist eine zuchtlose Frau. Dann packst du die Keule aus, oder? Und dann nickst du weg, der andere. Wie reagiert Hanna? Hanna aber antwortete und sprach: Nein, mein Herr. Respekt. Alle Achtung vor Hanna, nicht wahr? Trotz gröbster und intensivster Anschuldigungen bleibt sie auf dem Teppich, bleibt sie besonnen und wahrt die Achtung dem Gegenüber. Nein, mein Herr, sagt sie. Sie schlägt nicht mit Worten zurück, sie vergreift sich nicht im Ton. Darf ich fragen, wie reagierst du, wenn du intensiv beschuldigt wirst? Wie reagierst du, wenn man dir so harte Dinge unterstellt, vielleicht am Arbeitsplatz, Nachbarn, Freund, Ehemann? Ich glaube, dass Hanna deshalb so reagieren konnte, weil sie wusste, dass das, was in ihrem Herzen ist und warum sie so betete, dass Gott in ihr Herz sieht und weiß, wie es um sie steht. Sie hatte ein reines Gewissen. Sie wusste, sie hat nichts falsch gemacht. Und das genügte ihr. Ihr Verhalten erinnert mich an Jesus, von dem Petrus in seinem Brief schreibt, Kapitel 2, Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Und jetzt kommt's. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. Ihr Lieben, hier wird uns ein Weg gezeigt, wie wir mit falschen Anschuldigungen umgehen können. Wie man reagieren kann. Wir müssen nicht hart zurückschlagen oder den Menschen aus dem Weg gehen oder wie auch immer. Nein, wir dürfen in einem liebevollen Ton reagieren. Selbst dann, wenn das Gegenüber das nicht annimmt oder glaubt, im Recht zu sein. Wir können so handeln, weil eines Tages die gerechte Klärung kommt. Ich muss nicht für das Recht sorgen. Gott sorgt für das Recht. Er vertritt mich. Wenn du natürlich Dreck am Stecken hast, dann ist das wieder eine ganz andere Sache. Ich rede jetzt davon, wenn alles sauber ist. Gott wird meine Sache richten und das ist viel besser, wie wenn ich es tue. Überlasse es Gott und schlage nicht zurück. In Vers 16 lesen wir von den wahren Gründen, warum Hanna so betete. Sie hatten großen Kummer und Herzeleid. Das kann man ja schon halbwegs nachvollziehen, wenn man sich mal in ihre Situation versetzt. Kinderlos in der damaligen Zeit hieß, nur eine halbe Frau zu sein und damit ja kein vollwertiger Mensch. Und was mich nun erstaunt ist, wie Eli wiederum reagiert. In Vers 17, Eli antwortete und sprach: Geh hin mit Frieden, der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Eli glaubt den Worten von Hanna. Super, einfach super. Er stellt ihre Antwort nicht in Frage, er zweifelt sie nicht an. Er sagt nicht, ey, erzähl mir doch keinen Müll. Das kannst du, also Märchenstunde ist vorbei. Nein, er glaubt ihr. Da ist kein Wenn und kein Aber. Können wir so reagieren wie Eli? Glauben wir dem, was das Gegenüber als Erklärung vielleicht für sein Verhalten bringt? Oder müssen wir da noch mal reindrücken und nachbohren und noch mal, oder lassen wir es einfach mal stehen und achten das, was der Gegenüber sagt? Oder müssen wir ein Aber entgegensetzen? Ich habe ein Pflegekind, das Pflegekind hat drei Worte drauf. Aber, dennoch, weil. Kann nichts stehen lassen. Und die große Herausforderung ist für mich dann, einen Punkt zu setzen, sagen, okay, ich lasse es einfach stehen, dass ich auch nicht so reagiere mit wieder einem Aber oder dennoch? Glauben wir eher unserer eigenen Vermutung oder glauben wir den Worten der betreffenden Person? Und statt einer Nachfrage und des Nachbohrens spricht Eli ein Segenswort aus. Er gibt Hannah eine Verheißung mit. Und somit nimmt er Anteil an dem großen Kummer, den Hannah hat. Er segnet sie. Ihr Lieben, ist das nicht eine gute, eine neutestamentliche Haltung, die Eli hier lebt? Er segnet sie, indem er ihr ein Friedenswort ausspricht. Wollen wir das von Eli lernen? Statt nachbohren, sprechen wir dem Gegenüber ein Segenswort zu. Statt richten und niederdrücken, richten wir ihn auf. Wie wäre das, wenn in Kandern die Nachricht rumgeht, wie ein Lauffeuer in der Gemeinde, wirst du da oben in der Feuerbachstraße, da wirst du nicht niedergedrückt, die hauen dich nicht zusammen, sondern das sind Menschen, die aufrichten. Das ist die angemessene Haltung, ihr Lieben. Und dieses Segenswort hat Folgen, wie aus dem Vers 18 zu erkennen ist, denn es heißt, da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Hannah geht gestärkt und entmutigt aus dieser Begegnung. Sie hat wieder Lebensmut bekommen. Im Herzen gebrochen ist sie in den Tempel gekommen. Völlig fertig, ohne Lebensmut ging sie in den Tempel. Am Ende, Schluss, basta. Sie suchte dort das Angesicht Gottes. Sie erhoffte sich dort im Tempel Trost und Hilfe. Und was sie zunächst einmal im Tempel erfährt, das ist nichts Gutes. Harte Anschuldigungen. Und ihr Lieben, wie schlimm ist es, wenn ein Mensch das Angesicht Gottes sucht, vielleicht auch die Gemeinschaft mit anderen Christen und dann aber auf Christen trifft, die es besser wissen, die Ablehnung leben oder so, den Lebensstil in Frage stellen. Leider gibt es das auch heute. Leider gibt es das auch heute. Und auf diesem Hintergrund möchte ich dich deshalb fragen, wie reagierst du auf Menschen, deren Verhalten du aufgrund deiner Beobachtungen nicht in deinen oder in meinen Verhaltenskodex hineinpassen? Wir haben ja so unsere Vorstellungen, wie man zu sein hat. Denkst du dann beurteilend oder verurteilend? Oder gibt es da in deinem Herzen den Raum der Gnade und der Barmherzigkeit, des Mitleidens? Oder vielleicht sprichst du dann auch diesem Menschen innerlich ein Segenswort zu oder eher was Ablehnendes. Wie gesagt, Hannah erfährt im Tempel harte Anschuldigungen. Sie darf aber dann dennoch das andere erleben. Warum? Weil da ein Mann die Größe hat, wohlgemerkt ein Mann im Alten Testament, hat die Größe, das stehen zu lassen, anzunehmen, was eine Frau ihm sagt. Weil Eli die Größe hat, von seinen falschen Interpretationen abzulassen, Abstand zu nehmen, sie loszulassen, buchstäblich loszulassen, weil sich ein Mann etwas sagen lässt. Deshalb geht diese Geschichte gut aus. Wohlgemerkt, er war ja immerhin der Priester. Er hatte was zu sagen. Er war das geistliche Oberhaupt. Doch er schenkt den Worten von der Hannah Glauben und spricht ihr den Segen Gottes zu. Und so verlässt die Hannah gestärkt, aufrecht, neu ermutigt den Tempel. Ich finde diese Wende in dieser Geschichte fantastisch. Wie negativ hat sie angefangen, wie positiv hört sie auf. Gottes Gnade macht es möglich. Und das zeigt, dass es nie ein zu spät gibt. Auch wenn falsche Anschuldigungen ausgesprochen werden, es gibt den Weg des Heilwerdens. Aber was es dazu braucht, ist der Raum der Gnade, der Barmherzigkeit und der Wahrheit. Ich möchte Sie bitten, hier in der Gemeinde, in Ihren Hauskreisen, in Ihren Familien zu Hause, am Arbeitsplatz, wo auch immer, seien Sie bitte vorsichtig mit Interpretationen. und Anschuldigungen. Das macht kaputt. In der Regel macht es Beziehungen kaputt. Gemeinde stagniert. Familien brechen auseinander. Sie machen das miteinander, diese Interpretationen machen das miteinander oft so schwer, wenn nicht gar kaputt. Gehen wir lieber miteinander barmherzig um, denn das ist ja der Wille Gottes für unser Leben. Jesus sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben werden. Das wünsche ich dir persönlich für dein Leben und für euch als Gemeinde hier, dass ihr daran erkannt werdet, dass es hier einen Raum der Gnade, der Barmherzigkeit und der Wahrheit gibt. Gott segne euch. Amen.